Nike minus 34%, Puma minus 63%.
Gerade Schuhproduktion ist vielleicht in 10 Jahren wirklich rein automatisch und dann bringt es eigentlich auch nichts, dass du die Produktion in den USA hast.
Doch, da sitzt dann der Tesla Optimus, dann springt mich da so 8-mal Free Cashflow an.
Damit wäre Buffett sehr glücklich gewesen.
Willst du billige Aktien? Es ist vielleicht ein bisschen too good to be true.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Viröhl und heute wird's richtig sportlich. Wir sprechen über Laufschuhe, über Sneakers, über den Megatrend Athleisure, über die Laufbewegung an sich. Naja, und laufen kann man allein, aber zu zweit macht's mehr Spaß. Deswegen habe ich mir einen Running Mate geholt, niemand geringeren als Noah Leidinger, Host vom OAWS-Podcast. Hi Noah, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ist ja für dich auch ein Thema Laufen, was dich jetzt nicht nur von der Börsenseite her interessiert, sondern du läufst ja auch selber ganz gerne.
Genau, ich laufe selber ganz gerne. Früher mehr, früher habe ich auch Leichtathletik gemacht, also 5000 Meter, 1500 Meter. Ursprünglich mal tatsächlich mit 13 mit Halbmarathon gestartet, da schon mit meinem Vater mitgelaufen. Und so hat mich ein bisschen dieses Running-Fieber seither auch gepackt. Und ich beobachte natürlich auch, was sich dann an der Börse in dem Bereich tut. Gerade so die neuen Marken, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, habe ich auch teilweise so ein bisschen mitbeobachtet und finde ich einen spannenden Markt.
Da hast du mir eine ganze Menge voraus, ja. Ich bin jahrzehntelang überhaupt nicht gelaufen, also zumindest nicht leistungsmäßig, bis ich auf dem Weihnachtsmarkt 2023 mit meinem lieben Freund Dirk Hagemann zusammensaß. Nein. Und der erzählte mir dann, dass er mal in Potsdam einen Halbmarathon gelaufen ist und dass das für mich doch eigentlich auch mal an der Zeit wäre, sowas zumindest versuchen. Naja, und wie das dann halt so ist, nach 5 Glühwein gleich mal angemeldet, ja. Und dann musste ich halt auch liefern und habe es dann tatsächlich geschafft, diesen Halbmarathon.
Und dann im selben Jahr noch? Oder?
Ja, ich habe ihn dann 2024 gelaufen und ich bin vor der Besenmaschine Ziel gekommen und das war ganz schön und dieses Jahr wollen wir mal versuchen, vielleicht wird es mit 2 Halbmarathons dieses Jahr klappen, wobei also ich absolut nicht so professionell unterwegs bin wie du. Ich hatte irgendwie halt Sportschuhe von Nike, mit denen bin ich dann losgelaufen und auf denen laufe ich immer noch, aber
weißt du, welches Modell das ist? Oder?
Nee, keine Ahnung. Okay. Also da muss ich sagen, habe ich erst so ein bisschen beim Research für diesen Podcast mal so geguckt, was es da inzwischen alles gibt. Aber es sind ganz normale Schuhe irgendwie. Und ich bin auch noch nicht, muss ich zugeben, an der Marke angekommen, wo es jetzt Zeit wäre, die Schuhe auszutauschen. Denn ich habe ja gelernt, ein richtiger Läufer tauscht seine Schuhe nach 500 bis 800 Kilometern Laufleistung aus. Wenn wir das mal so hochrechnen und jemand läuft beispielsweise 10 Kilometer dreimal die Woche, dann heißt das, man braucht eigentlich jedes halbe Jahr neue Schuhe.
Ja, absolut. Also ich glaube, so aktive Läufer verbrauchen auch gerne mal 3-4 Schuhe im Jahr. Bei mir ist zum Beispiel so, dass die Sohle sich vorne immer sehr schnell abnutzt, weil ich so ein bisschen Vorderfuß laufe. Und deshalb brauche ich teilweise auch irgendwie, in aktiven Zeiten habe ich mal 5 Schuhe pro Jahr auch gebraucht. Und das ist dann natürlich für so einen Laufschuhkonzern ein sehr profitables Geschäft, weil meistens ist man auch so einem Modell oder einer Marke treu. Und dann hat man eigentlich wirklich wiederkehrende Umsätze mit einer sehr hohen Marge. Und das ist eigentlich auch, dass ich so am Laufbusiness, gerade bei diesen Kernlaufmarken, die wirklich auch die Laufschuh-Nerds bedienen, ziemlich attraktiv finde. Dass du echt sehr hochmargiges Produkt hast, eine wirklich starke Kundenbindung, die auch selten mal aufhört, bestehen zu bleiben. Und das ist so ein bisschen das, wovon auch jetzt irgendwie so eine Marke wie Hoka oder On profitieren, dass sie halt genau in dieser Nische gestartet sind und viele Läufer, die sehr aktiv sind, einfach dann 5-mal im Jahr die Schuhe kaufen. Und dann ist es auch so, dass eine Marke wie jetzt irgendwie On, um 2 Milliarden Umsatz zu halten, braucht gar nicht so viele Läufer, wenn die alle 4-mal im Jahr die Schuhe kaufen.
Ja, jetzt sind wir schon mittendrin so in diesen ganzen Marken. Nike hatten wir schon, On hatten wir schon, Hoka hatten wir schon. Da wisst ihr, wo der Hase läuft. Und über die Unternehmen werden wir natürlich im Detail noch sprechen. Aber lass uns vorher noch mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive auf diese ganze Branche schauen. Denn Laufschuhe, das ist ja auch nur Teil eines größeren Trends, den wir ja eigentlich seit der Pandemie so richtig wahrnehmen, der aber schon so vor 10 Jahren begonnen hat, so dieses Athleisure. Ja, also von Karl Lagerfeld ist ja überliefert der Spruch, wer in Jogginghosen rumläuft, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber selbst Lagerfeld, Gott hab ihn selig, hat ja ganz zum Schluss auch Kollektionen zumindest mit verabschiedet, die schon sehr, sehr leger geworden sind. Und wir haben ja doch in den letzten 10 Jahren so eine gewisse Konvergenz von Athletik, Sportartikeln, Sportmode und Freizeitmode gesehen und das Ganze dann auch durch die Pandemie dann irgendwie mit so einem speziellen Homeoffice-Schick, den wir dann danach auch wieder mit ins Büro und in die Außenwelt genommen haben. Da hat sich in der Mode, im Lifestyle eine ganze Menge getan. Wir haben viele Kollaborationen gesehen zwischen Luxusmarken und klassischen Sportmarken, wodurch beidseitig neue Zielgruppen erschlossen wurden, wodurch auch Marken neu aufgeladen wurden. Glaubst du, das ist etwas, was überdauert oder ist das auch so wie viele Themen, die in der Pandemie hochgekommen sind, was jetzt so ein bisschen ausfadet?
Ich glaube, das wird eher überdauern, weil wenn man jetzt rein logisch oder rein rational drauf schaut, sind das auch für den Menschen am Ende die besseren Schuhe. Also es ist jetzt besser, man hat ein bisschen eine Laufschuhsohle auch zum normalen Spazierengehen, also jetzt zum Beispiel eine ganz flache Sohle oder die meisten Lederschuhe. Also da sind schon Laufschuhe oft auch einfach angenehmer, bequemer und am Ende besser für die physische Entwicklung des Körpers quasi. Und deshalb glaube ich, der Trend wird eigentlich halten. Ich glaube, was man auch weitersehen wird und was auch mit der Pandemie so ein bisschen passiert ist, dass nicht mehr ganz so diese Standardmodelle gefragt sind, sondern es ist sehr stark wandelt, welches Modell gerade im Trend ist. Und wenn da mal ein Modell im Trend ist, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, kann das halt wirklich massive Umsätze geben. Das verbreitet sich auch schnell über Social Media und dann laufen auf einmal auf der Straße alle mit den gleichen Schuhen rum. Aber das hält dann halt auch nur 1-2 Jahre und dann gibt es wieder ein neues Modell. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schattenseite von dem. Einerseits gibt es mehr Dynamik für die Laufschuhmarken, andererseits sind auch neue Konkurrenten hochgekommen. Und es wechselt eben stärker, was gerade im Trend ist. Und da muss man sich auf ein zyklisches Geschäft einstellen, wenn man jetzt nicht rein die Läufer bedient, die eben bei einer Schuh- oder bei einem Schuhmodell oft bleiben. Aber gerade im Streetwear-Bereich, im Athleisure-Bereich wechseln halt Leute je nach Trend schon sehr stark die Marken.
Ja, also das heißt, wir haben unterschiedliche Themen und Trends drin. Wir haben einerseits die Läufer, was ja wahnsinnig viele sind. Also ich habe gelernt, dass es alleine in den USA 60 Millionen Menschen gibt, die regelmäßig laufen. Das glaubt man gar nicht, wenn man sich die Übergewichtsstatistiken anschaut. Das scheinen wahrscheinlich genau die zu sein, die nicht in dieser Statistik dann als übergewichtig erfasst sind. Und wenn man auch mal so in die Prognosen schaut, also dieser gesamte Athleisure-Markt soll die nächsten 8 Jahre so mit 10% im Durchschnitt wachsen, die Schuhe mit 8%. Das heißt also, dieses Gesundheitsbedürfnis, der neue Stil, auch zulasten der klassischen Halbschuhe und vielleicht auch so eine etwas lockere Interpretation von Smart Casual, dass man dann Schuhe, die aussehen wie Autoreifen, durchaus auch zum Anzug, der dann wieder geschnitten ist, wie ein Jogginganzug tragen darf. Das sorgt schon dafür, dass sich da nachhaltig was verändert, oder?
Würde ich schon sagen, dass sich da wirklich Marktanteile verschieben, auch von Modemarken hin zu eben eher diesen Sportmarken, die auch, wenn man sich jetzt mal die Websites von einigen Marken ansieht, teilweise wie Modemarken wieder aussehen, obwohl die ursprünglich aus dem Laufbereich kommen. Und man hat noch den Effekt, dass auch die Läuferzielgruppe tendenziell so eine bisschen High-Performer-Zielgruppe ist, halt zum Beispiel beim einfach eine kaufkräftige Zielgruppe. Und man hat jetzt auch beim New York-Marathon gesehen, da war letztes Jahr das erste Mal ein offizieller Beauty-Partner dabei, weil Marken eben sehen, okay, in dem Laufbereich kann ich wirklich extrem viel Umsatz machen, wenn ich so in diese Communities reinkomme. Und was vielleicht auch einige beobachten, gerade in den Großstädten, was gerade richtig hochkommt, sind so diese Running Clubs. Und auch viele Marken machen Kollaborationen mit Running Clubs, wo dann wirklich 100 Leute zusammenkommen und gemeinsam laufen gehen. Und da sind immer irgendwelche Marken dabei, ob es jetzt ein Café ist, ob es irgendeine Modemarke ist. Und so diese Welten von Lifestyle, von Sport, das verschmilzt immer mehr. Und das müssen, glaube ich, auch Modemarken beherrschen, um langfristig erfolgreich zu werden oder zu bleiben.
Also es ist auf jeden Fall ein Branding-Thema, es ist ein Social-Media, damit ein Marketing-Thema ganz allgemein. Es ist aber auch ein Technologie-Thema. Ja, das ist ja gerade so für mich als Newbie, der ja gar nicht so fest da drin ist, Wahnsinn zu sehen, was es da gibt. Ja, also wenn man dann auf die Lifestyle-Seiten gekommen ist und sich dann so ein bisschen tiefer reinklickt in die Basics, da wird ja dann schon sehr viel mit irgendwelchen Schäumchen, Druck hier, Stickstoff dort, ganz besonderen Materialien, Gewicht, der Eindruck erweckt, das sind keine Schuhe mehr, das ist Hightech.
Ja, absolut. Also ich glaube, die Entwicklung losgetreten hat tatsächlich so ein bisschen Nike, denen es ja gerade nicht so gut geht. Aber die waren eigentlich auch die Ersten, die mit dieser Carbonplatte dann das geschafft haben, dass der Eliud Kipchoge, dieser Marathonläufer, unter 2 Stunden das erste Mal einen Marathon läuft. Also jetzt nicht in offiziellen Wettbewerbsbedingungen, sondern es war tatsächlich in Wien, habe ich auch mir live angeguckt. Dann waren immer so Pacemaker vor ihm, die in so einer Spitze gelaufen sind, damit er im Windschatten laufen kann. Aber hauptsächlich dazu beigetragen, dass er das geschafft hat, waren tatsächlich Schuhe mit Carbonplatten drin, die ihn so ein bisschen nach vorne federn. Und die haben auch so ein bisschen nochmal stärker losgetreten, dass echt alle Marken versuchen, da jedes Jahr neue Innovationen zu bringen, neue Schaumstoffarten und auch so der Claim to Fame von On oder von Hoka sind ja auch andere Federungen, dass sie dicker federn oder mit so leichten Luftpolstern federn. Und da passiert schon echt viel in der Branche. Ich glaube teilweise auch viel PR und ob das jetzt wirklich so die Leistung steigert, aber diesen Carbonplatten ist auf jeden Fall so, dass man auch nachverfolgen konnte, alle Bestzeiten auf so gut wie alle Distanzen haben sich einfach nach oben geschraubt. Ob jetzt die Menschen wirklich so viel schneller geworden sind oder ob das dann doch eher die Technologie war, kann jeder selber beurteilen. Gibt natürlich auch die kritische Seite, wo manche sagen, okay, eigentlich ist das im Grunde schon eine Form von Doping. Aber es macht auf jeden Fall die Branche spannender.
Ja, es wird immer leichter und es sind dann auch wieder verschiedene Trends. Und was, wenn man das mal so nachverfolgt, ein bisschen in der Historie, was eine Zeit lang dann wirklich in war, auch als Werkstoffe, ist dann mal wieder völlig out. Also da kommt so Technologie und Nutzwert mit Marketing irgendwie zusammen. Aber auch mit sehr, sehr spannenden Perspektiven. Und da gibt es ein Unternehmen, über das wir nur sprechen können, als ja nice to see, aber nicht börsennotiert, weil es eben noch ein Startup ist, Zellerfeld. Und die zeigen dann wirklich, wo Schuhe dann Richtung Hightech gehen, weil die machen tatsächlich Schuhe aus dem 3D-Drucker. Und das hat dann eben den Vorteil, die Schuhe können angepasst werden an den einzelnen Fuß. Also sagt natürlich jeder Orthopäde, das ist ganz großartig. Man kann das mit so einem Fußscan selber machen, seine Daten da entsprechend hochladen. Dann wird der Schuh angefertigt, kommt dann aus dem 3D-Drucker. Man kann sich die Modelle aussuchen. Sie sehen, ich würde mal sagen, Basic, sehr futuristisch aus. Ja, also wenn man so Filme, so aus Futurama könnten sie irgendwie. Ja. Können sie irgendwie kommen. Und das Coole ist aber auch, wenn die Schuhe dann irgendwie durchgelaufen sind, dann schmeißt man sie nicht weg, sondern man kann aus den Materialien dann wieder neue Schuhe machen. Das finde ich großartig.
Ja, und ich glaube, das ist auch schon länger so das Thema irgendwie 3D-Druck in verschiedenen Branchen. Und bei Zellerfeld scheint es jetzt echt so weit zu sein. Die haben in Hamburg auch ihren Produktionsstandort tatsächlich. Da sind wirklich so hunderte 3D-Drucker, die da stehen und Schuhe drucken. Und die haben auch von Peter Thiel unter anderem Geld eingesammelt, beziehungsweise von seinem Ford, dem Founders Fund. Die haben große Kollabos mit Nike schon gemacht. Kanye West hat irgendwie deren Schuhe getragen und ist damit rumgelaufen. Also bei denen geht's richtig voran und die Schuhe sind wohl auch relativ bequem und funktionieren tatsächlich. Und was da
sind auch relativ teuer. Unterstreichen das, was du gesagt hast, dass man da über kaufkräftige Zielgruppen spricht. Ja. Also wenn das mal skalieren soll, na dann holla, weil also 250 Euro sind ja nichts für sowas, ne?
Genau, und ich glaube, da ist das Spannende auch so ein bisschen, wie sie drüber nachdenken, ist einerseits natürlich irgendwie für jetzt Nike und so die Technologie zur Verfügung zu stellen, aber sie haben auch so eine eigene Plattform, wo dann Designer ihre Modelle hochladen können und dann Designer sagen können, ich habe da ein Modell hochgeladen, wenn ihr das bestellen wollt, bestellt das bei Zellerfeld. Und dann demokratisieren sie sozusagen für Designer den Zugang zu so einem Produktionswerk und jeder kann dann quasi seinen eigenen Laufschuh drucken. Und da wird auch spannend zu sehen sein, ob das nicht irgendwann mal so die führende Plattform wird und diese einzelnen Marken gar nicht mehr so entscheidend, sondern eher die Designer da die Marktmacht kriegen. Also das ist auch so eine spannende Entwicklung. Ich bin da auch in so einer Discord-Gruppe drin, wo diese Zellerfeld-Designer sich austauschen und die posten dann irgendwelche Designs rein und wie sie jetzt hochladen und so. Also es ist so eine kleine Parallelwelt.
Also wenn die wirklich von der Manufaktur zur Plattform gehen, dann ist das auf jeden Fall schon sehr disruptiv. Und disruptiv ist ja momentan gerade in dem Segment noch etwas anderes. Donald Trump, auch hier ein wichtiger Faktor, nicht weil er läuft, nein, also er hat zwar Werbung für Tesla gemacht, aber noch nicht für Schuhe. Man weiß nicht, was noch kommt. Ne?
Vielleicht für Golfschuhe.
Ja, das könnte dann auch sein aus dem 3D-Drucker, aber wir haben natürlich dieses Thema Zölle. Viele Schuhe werden in Asien gefertigt, Vietnam, Indonesien nach wie vor, auch China. Aber wenn wir jetzt über so ein Modell wie Zellerfeld sprechen, aus dem 3D-Drucker, dann ist das ja auch so ein Thema, was davon unabhängig macht, weil man eben dann nicht mehr diese globalen Lieferketten hat. Ökologisch natürlich auch ein großer Vorteil, aber das wird dann tatsächlich hier produziert und man kommt weg von diesem ewigen Zollthema.
Da frage ich mich auch so ein bisschen, wie Trump auf diese ganze Entwicklung schaut, weil er will ja Manufacturing zurückholen. Wenn ich jetzt in 10 Jahren auf Produktionsprozesse schaue, werden die ja immer mehr automatisiert und gerade Schuhproduktion ist vielleicht in 10 Jahren wirklich rein automatisch und dann bringt es eigentlich auch nichts, dass du die Produktion in den USA hast.
Doch, da sitzt dann der Tesla Optimus.
Ja. Stimmt, und der druckt dann
der. Das ist dann kein Haushaltsroboter, sondern der sitzt dann irgendwo im Rust Belt in einer Halle
und näht dann die Schuhe.
Und näht Schuhe made in America.
Wahrscheinlich, ja? Wahrscheinlich. Aber da, also ich bin auch gespannt, ob da vielleicht mal Gegenmaßnahmen kommen, dass er sagt, gibt es ja auch bei Gewerkschaften, die sagen, okay, wir einigen uns jetzt auf was, aber dafür dürft ihr nicht automatisieren. Ob das mal so eine Trump-Maßnahme neben den Zöllen wird, dass er sagt, okay, wenn ihr Produktion zurückholt, nur zu 20% automatisiert, das wird auch spannend zu sehen sein.
Gleichzeitig sehen wir auch, wenn wir jetzt von dieser lustigen Ebene runterkommen, nicht nur das Lieferketten-Thema, sondern generell hat ja in den letzten Wochen, seit Trump im Amt ist, sich auch das Konsumentenvertrauen und generell die Bereitschaft von Menschen, Geld auszugeben, zumindest nach allen Frühindikatoren, ziemlich abgeschwächt. Und da sind wir bei einem Thema, was man ja auch in dieser Branche auf der Agenda haben muss. Sie werden ja an der Börse, auch in den Indizes, nicht umsonst den zyklischen Konsumgütern zugeordnet. Consumer Discretionary, also das, was man nicht unbedingt kaufen muss, sondern kaufen kann, wenn denn entsprechend Geld übrig ist. Und wir sollten bei allen Megatrends, die da drüber liegen, wie Gesundheit, wie Demokratisierung von Design, wie Ökologie, Bewegung, nicht vergessen, das ist immer noch ein hochzyklisches Geschäft, was eben nicht nur von Modetrends, sondern auch vom Consumer-Sentiment getrieben wird.
Absolut, gerade auch mit den Preispunkten, bei denen einige jetzt unterwegs sind, also so ein On, wo dann teilweise Schuhe über 200 Euro kosten, oder ich habe letztens geguckt, eine Regenjacke, 400 Euro bei On, eine Laufregenjacke, einfach so ein ganz dünner Stoff, kostet 400 Euro, ein Kollege hat mir letztens erzählt, der war im On-Laden und dann hat ihn der Verkäufer so leicht darauf hingewiesen, was der Preispunkt ist, weil er dachte, er könnte sich das nicht quasi nicht leisten, und sowas wird dann natürlich, das trifft ja natürlich auch sehr stark die wohlhabende Zielgruppe, aber auch so die Mittelschicht.
Ich frage halt mich ja, wozu brauche ich beim Laufen eine Regenjacke, ne? Wenn es regnet, laufe ich nicht. Ja.
Das ist auch der Ansatz.
Ja. Da brauche ich nicht mal einen Preispunkt. Ja? Wo siehst du so in der Masse den Preispunkt? Was können momentan, also vielleicht auch mal ruhig in Deutschland, Schuhe kosten, Laufschuhe für begeisterte Läufer, ohne dass man eine zu große zyklische Anfälligkeit hat?
Also ich glaube, in der reinen Läuferzielgruppe kommst du schon mit über 100 Euro bis 150 Euro, glaube ich, kommst du schon noch ganz gut klar. Und ich glaube auch in der reinen Läuferzielgruppe, das ist was sie sich behalten. Ich glaube, was eher dann getroffen wird, ist auch dieser Athleisure-Trend, der aber auch einen großen Teil vom Volumen ausmacht. Dass dann halt Leute sagen, okay, ich kaufe mir jetzt vielleicht nicht noch das nächste Modell für Sommer, sondern setze jetzt mal ein Modell aus. Also ich glaube, die Läuferzielgruppe, die ist tatsächlich gar nicht so zyklisch, aber die macht halt bei den wenigsten Marken noch den größten Teil vom Umsatz aus. Da ist dieser Athleisure-Trend eben auch so ein bisschen ein Risiko. Und ist auch je nach Marke unterschiedlich, wie sie jetzt positionieren. Zum Beispiel ein On positioniert sich mittlerweile viel stärker Richtung auch so Massenmarkt, Richtung Mode. Und das ist dann wahrscheinlich anfälliger als jetzt so ein Hoka, die immer noch sehr stark aufs Laufen gehen. Und ich glaube, beim Nike, Adidas ist so ein bisschen gemischt. Die haben aber auch ganz unterschiedliche Preispunkte, ne?
Ja, und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in den Unterschieden zwischen den einzelnen Unternehmen. Und natürlich, wir sind ja auch ein Börsenpodcast. Wir machen nicht nur Wirtschaften, wir wollen natürlich auch auf die Aktien schauen. Hinter diesem Megatrend, hinter dieser Branche, hinter dem, was wir an den Füßen haben. Und ich habe eben schon gesagt, ich habe Nike-Schuhe, die habe ich halt irgendwann mal gekauft, weil ich Sportschuhe brauchte. Und ja, dann waren sie halt da und sie sind bequem und sie sind nicht kaputt. Und warum sollte ich sie dann also wegwerfen? Nike wäre es wahrscheinlich ganz lieb, wenn ich sie wegwerfen würde. Ökologisch wäre es unsinnig, aber Nike könnte es brauchen, dass ich mir dann neue Schuhe kaufe. Und zwar am besten von denen, denn du hast das gerade schon erwähnt. Das ist der Weltmarktführer, was generell Sportartikel angeht. 84 Milliarden Market Cap immer noch in Dollar, 47 Milliarden Dollar Umsatz, aber so doll ist es nicht. Ja, ist eine Schuhfirma, 2/3 ihrer Umsätze machen sie mit Schuhen, sind lange Zeit wirklich großartig gewachsen. Also allein von 2010 bis 2023 den Umsatz von 19 auf 51 Milliarden Dollar gesteigert. Ne? Das ist Faktor 2,7. Gewinn verdreifacht, aber ne, dann schon 2023 ging der Gewinn zurück, 2024 der Umsatz stagniert und jetzt im Geschäftsjahr, das im Mai 2025 endet, sehen wir tatsächlich einen Rückgang plötzlich von 10% beim Umsatz, der so gar nicht zu dem passt, was wir gerade über den Megatrend Leisure und Gesundheit und Bewegung besprochen haben. Der Gewinn dürfte sich sogar halbieren. Also ein ziemliches Desaster.
ein ziemliches Desaster, wobei man muss sogar sagen, dieser Umsatzrückgang, der war ja geplant. Das ist ja Teil der neuen Strategie. Ich glaube, vielleicht, bevor wir darauf eingehen, macht es mal Sinn, so ein bisschen auf die letzten paar Jahre zu schauen. Wo liegen denn aus deiner Sicht die Fehler, die Nike gemacht hat, die sie jetzt in die Situation bringen?
Na, ich glaube, sie haben keine Fehler gemacht, sondern sie haben zunächst einiges richtig gemacht. Sie haben gesagt, also wir wollen jetzt mal nach diesem Wachstumstrend, den wir gesehen haben in den 10er-Jahren, wir wollen ein neues Kapitel aufschlagen und wollen auch stärker unsere Markenaffinität nutzen, um zu verkaufen, wollen stärker direkt an den Kunden gehen, weil wir sind ja beim Kunden beliebt. Warum sollen wir uns also so viel Marge mit dem Fachhandel teilen? Also Direct to Consumer war ein Thema, was ja über die Marge auch die Börse damals ziemlich elektrisiert hat. Und auch der CEO, mit dem das verbunden war, John Donahoe, der ja von eBay kam, von ServiceNow, also kein Sports-Guy, sondern ein Tech-Guy, ein Vertriebs-Guy war, ist ja gefeiert worden an der Börse. Und in der Pandemie, als ja die Fachhandelsgeschäfte sowieso zu waren, ist das ja auch richtig gefeiert worden. Allerdings, ne, irgendwann war die Pandemie halt over und den Fachhandel gab es halt dann doch noch und der war natürlich dann ziemlich knatschig. Man hat also diese ja doch über Jahrzehnte gewachsene Beziehung zum Fachhandel sehr, sehr beschädigt. Ne? Die haben dann halt lieber was anderes gemacht. Auch mit diesen ganzen Limitierungen, dass der Fachhandel dann im Grunde ja nur noch so B-Ware gekriegt hat, von den ganzen coolen Sachen nichts mehr. Das lief dann alles über die eigene Plattform. Naja, und dann war natürlich auch irgendwann sowieso das zyklische Thema da. Wahnsinnig viel verkauft in der Pandemie. Sehr viel dann auch noch nachproduziert, weil man hatte ja Angst, dass man irgendwann nicht liefern konnte. Also immens hohe Lagerbestände. Dabei wahrscheinlich auch ein bisschen so das Gespür für den Kunden verloren, was der Kunde wirklich wollte, vielleicht auch von den neuen Trends, von den neuen Marken ein bisschen ausgebremst. Weil man muss sagen, du hast gerade gesagt, geplanter Umsatzrückgang, naja, sie haben halt jetzt wirklich Ware auch verramschen müssen. Sie haben hohe Rabatte geben müssen, um die Lagerbestände zu reduzieren. Und insofern, ja, es ist immer schwierig zu sagen, was haben Sie falsch gemacht? Sie sind an der Stelle eigentlich ein Opfer Ihres kurzfristigen Erfolges, gerade dieser Erfolgsspitze in der Pandemie geworden.
Genau, ich glaube, Sie haben also damals in dieser Zeit war ja D2C, Direct to Consumer, generell so ein Megatrend, auch bei allen Startups. Und es wurde von Investoren eigentlich total gefeiert, weil alle gesagt haben, man braucht diesen Handelsmittelmann einfach gar nicht mehr. Und dann nach der Pandemie hat man gesehen, okay, die meisten Kunden shoppen doch noch bei den Händlern. Und man sieht das auch, ich habe mir mal die D2C-Quoten von allen Firmen angeguckt, von Adidas, von On, von Nike, von Puma. Die sind alle irgendwo bei maximal 40%, weil du hast einfach so diese Core-Community, die wirklich Nike-Fans sind und die kaufen dann auch direkt. Aber die restlichen 70 oder im Zweifel 60% kaufen dann doch eher im Laden. Und ich glaube, das ist am Ende Nike auf die Füße gefallen. Und was man auch sagen muss, ich glaube, der Donahoe hat ein bisschen zu stark auf Gewinn auf Kurzfristigkeit optimiert, er hat nicht in Produktentwicklung investiert, er hat zum Beispiel sehr stark das Marketing umgestellt auf Performance-Marketing, was dann direkt zu Verkäufen führt, das wird jetzt auch wieder zurückgedreht, also dass man eher wieder in die Marke investiert und nicht einfach Google-Anzeigen schaltet.
Ja, das war dieser Fokus auf Shareholder-Value, ja, kurzfristigen Shareholder-Value, schöne Quartalsergebnisse zeigen und darüber hat man dann die Kunden und die Vertriebspartner irgendwie vergessen. Und da muss man dann sagen, irgendwann hilft dann auch keine großartige Swoosh-Marke und dann hilft auch kein Kipchoge. Weil irgendwie hat man den Eindruck, da kam halt so nichts Besonderes mehr. Und es gab ja auch intern einige Themen, was Unternehmenskultur angeht. Deswegen ja dann auch dieser radikale Schnitt bei Nike, dass man Elliot Hill aus dem Ruhestand geholt hat, ja, also nach Donahoe, der wirklich als Externer reinkam, plötzlich ein Nike-Urgestein wieder als CEO
als Praktikant gestartet quasi.
Ja, und sein ganzes Berufsleben dort verbracht und jetzt soll der halt so den Spirit zurückbringen, ja, und das wurde ja anfangs dann auch gefeiert, aber man muss inzwischen sagen, also wenn ich jetzt auch so ein bisschen auf die Erwartungen schaue, der Analysten, nicht nur jetzt 2025, lass uns da einen Haken dran machen, aber auch 2026 und 2027, das sieht jetzt nicht so aus, als wenn man ihm jetzt zutraut, dass das Ding schnell gedreht werden kann. Und wenn man ihn hört, hat man den Eindruck, ja, er versucht so einiges, aber das ist auf der Zeitachse alles sehr unkonkret und Analysten, Prognosen, immer alles schwierig, ja, aber allein mal auf der Umsatzseite, sehen selbst für das Geschäftsjahr, das im Mai 2027 endet, im Konsens nicht, dass man überhaupt nur wieder über die 50 Milliarden Dollar Umsatz kommt, sondern der Konsens für 2027 liegt bei 48 Milliarden Dollar. Und auch beim Gewinn je Aktie ist das jetzt nicht großartig, sondern da sind wir dann immer noch, obwohl die Aktie stark gefallen ist, bei einem KGV von 22.
Das ist auch so ein bisschen das, was ich mich frage, würde mich auch dein Blick drauf interessieren. Aber wenn man auch auf die Umsatzzahlen guckt, ist Nike einfach nochmal viel, viel größer als alle anderen Marken, über die wir sprechen werden. Und Nike hat zum Beispiel letztes Jahr laut Schätzungen, sie veröffentlichen es nicht offiziell, aber mit den Dunk-Schuhen alleine 6 Milliarden Umsatz gemacht. Also mit einem einzigen Schuhmodell. Und da hat der neue CEO auch gesagt, okay, wir können nicht mehr so abhängig von 3 Schuhmodellen sein. Und zum Beispiel diese Dunk-Schuhe hat er auch hart abverkauft jetzt und will da deutlich weniger Umsatz damit machen, um so ein bisschen wieder Begehrlichkeit zu wecken, um Raum für neue Modelle zu schaffen. Aber die Frage ist halt, kein anderes Schuhmodell, ob jetzt bei On oder Hoka, macht auch nur annähernd 6 Milliarden Umsatz. Er muss es dann ja schaffen, wieder so ein Modell zu finden, das irgendwie in diese Range kommen kann. Und ich glaube, da leidet Nike am Ende schon einfach unter der Größe. Und man könnte auch die These aufstellen, der Laufschuhmarkt wächst zwar, aber Nike ist mittlerweile so groß und der Markt wird einfach fragmentiert bleiben. Es wird einfach mehrere Marken geben, es werden sich mehrere Player durchsetzen. Und dann ist vielleicht gar kein Raum mehr für Nike, das jetzt auf 100 Milliarden geht.
Ja, und dann kommt bei mir noch die anekdotische Evidenz dazu, dass ich Nike nicht wirklich wahrnehme als Sportmarke, die es im Lifestyle-Segment, im Mode-Fashion-Segment momentan wirklich geschafft hat. Sondern das ist eigentlich nicht das, was man jetzt zum Anzug oder zum Smart Casual trägt. Da gibt es andere Marken, wir kommen gleich noch zu Adidas. Die haben diese Lifestyle-Karte sicherlich momentan viel, viel besser gespielt. Und für mich ist Nike auch ein hochspannendes Lehrstück zu dem Thema Multiple Expansion und Multiple Depression. Also die Bewertung der Gewinne, die zunächst hochgenommen wird und dann an der Börse wieder runtergenommen wird. Und das muss man ja auch immer in Beziehung setzen zu diesem Kurs, den wir gesehen haben. Ja, ich meine, natürlich heißt es jetzt, Nike ist ja super günstig, ist ja eine Mega-Chance. Die Aktie war im Hoch bei 180 Dollar Ende 2021. Seither minus 70%. Übrigens interessanterweise, nicht der erste Drawdown dieser Art. Nike hat schon mal 70% verloren und zwar in den 1980er Jahren. Die sind ja 1980 an die Börse gegangen. Zuerst war es ein ziemlicher Hype, die ersten 2-3 Jahre. Aber dann hatten sie Konkurrenz, zum Beispiel durch Reebok. Ja, die Älteren werden sich erinnern. Hatten auch keine Innovationen mehr. Sie hatten diese Airsohle in den 70er Jahren gehabt. Aber dann kam nichts nach. Inflation war damals auch ein großes Thema. Die Verbraucher hatten schlichtweg nicht das Geld, um jetzt allzu viel für teure Schuhe auszugeben. Da hatten sie also auch schon mal eine solche Krise. Aber zurück zu den Zahlen und zu den Gewinnen. Ja, die Kurse haben kräftig nachgegeben. Aber parallel haben eben auch die Gewinnschätzungen entsprechend nachgegeben. Also Mitte 2023, vor ungefähr 2 Jahren, war man davon ausgegangen im Analystenkonsens, dass Nike 2025 5 Dollar je Aktie verdienen würde. So, aktuell liegt der Konsens bei 2,13 Dollar. Und das ist jetzt nicht so ein einmaliger Ausreißer, sondern das Schöne ist ja, könnt ihr euch selber angucken, wenn ihr auf Zacks Estimates geht, da seht ihr nämlich die Entwicklung der Analystenschätzungen im Zeitverlauf und die gehen über alle Zeitbänder runter, runter, runter. Und das heißt, da hat was strukturell Ändertes stattgefunden und man muss halt wirklich sagen, ja, die Aktie ist günstiger geworden, aber auch die operative Basis, das Zutrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig profitabel wieder zu wirtschaften, hat entsprechend abgenommen. Deswegen ist die Aktie nach wie vor eben nicht günstig.
Und ich glaube, was ich mir da auch mal gern anschaue, ist so, wie sah es eigentlich im besten Jahr von Nike aus? Was haben sie im besten Jahr für einen Gewinn gemacht? Und ich glaube, das war 2023 oder 2022, waren es circa 6 Milliarden. Und jetzt 6 Milliarden im Vergleich zu 80 Milliarden Bewertung, ist auch noch immer ein ordentliches Multiple. Es ist auch nicht so, als ob das irgendwie einmal der Peak-Gewinn wäre, sondern es ist immer noch mehr als das Zehnfache davon. Und ich glaube, da sieht man, selbst wenn Nike zu ehemaliger Stärke zurückkehren würde und dann vielleicht nicht mehr so stark wachsen würde, selbst dann wäre die aktuelle Bewertung nicht ultra cheap. Und gerade wenn jetzt so die Dynamik gegen einen läuft, ist das sicher eine Wette, die aufgehen kann. Kann auch sein, dass er die Marke umdreht. Aber ich glaube auch ein No-Brainer, wo man jetzt sagen kann, okay, ich kaufe den Dip, ist aus meiner Sicht nicht.
Nee, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Lehrstück. Und du hast gerade was erwähnt, ja, die Marke umdrehen, Trendwende. Und damit sind wir eigentlich sofort bei der Nummer zwei. Denn bei Adidas hat es ja eben genau diese Trendwende gegeben. Ja, die waren ja schon in eine Krise gerutscht, nachdem sie ja wirklich einen tollen Boom erlebt hatten unter Kasper Rohrstedt. Ja, die Zahlen waren großartig, rasant optimiert worden, das Unternehmen. Operative Marge damals von 8% auf 11% gesteigert. Das ist eine Hausnummer, gerade auch in dieser Skalierung. Aber man hat dann halt irgendwann festgestellt, das Unternehmen war kreativ ausgehöhlt, in den Brand wurde auch nicht mehr großartig investiert, gute Leute sind gegangen, irgendwann ging dann auch Rohrstedt, viele haben gesagt, es war Zeit, hat ja auch bei Henkel jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen hinterlassen, was jetzt sofort so weitergeführt werden konnte. Dann kam noch dieses Debakel von, wie heißt er jetzt, Kanye West oder Kanye?
Oder Yee West.
Also ja, irgendwie der Ex-Mann von Kim Kardashian. Ja, ja. Mit seinen Jeezy-Schuhen, die waren ja der super Ertrags- und Umsatzbringer. Und dann kam er halt mit merkwürdigen Äußerungen, dann auch wirklich Hardcore-Antisemitismus, wo du eigentlich als Weltmarke keine andere Möglichkeit mehr hast, als zu sagen, stopp, bis hier nicht weiter, wir wollen den nicht mehr. Und das war ja, ja einer der Hauptumsatzträger. Man hat das dann noch ganz gut rausverkauft, die Restbestände, die man hatte, aber der neue Chef, Björn Gülden, der musste halt wirklich erstmal einen neuen Umsatzträger und auch einen neuen Profittreiber finden. Und er kam ja von Puma. Und das Witzige ist, er hat es brutal schnell geschafft, diese Trendwende hinzukriegen, nicht nur an der Börse, sondern auch operativ, und zwar mit dem Griff in die Vergangenheit. Da reden wir jetzt in erster Linie mal nicht über High Performance, sondern da reden wir über Lifestyle. Da reden wir über das, was ich auch an den Füßen habe, nämlich LS72, Laufschuhe aus den 70er Jahren, die mit modernen Materialien neu interpretiert wurden, mit neuen Farben. Noch mehr als der LS72, Samba, Gazelle, Spezial. Eine internationale, wirklich schöne Kampagne, die richtig, richtig erfolgreich ist und das jetzt auch schon ziemlich lange, ne?
Absolut, und ich glaube auch im Analystencall haben sie es auch so ein bisschen besprochen, hier in Deutschland hat man teilweise das Gefühl, okay, jeder hat jetzt wirklich schon die Schuhe, aber es gibt auch noch Märkte, wo dieser Trend erst so richtig anfängt, und sie haben es wirklich auch geschafft, das breit zu streuen in Südkorea, in den USA, in Deutschland, und das haben die wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Und was man auch schon sieht, sie haben schon wieder erste Nachfolgemodelle, die jetzt nicht mehr ganz in diesem Retro-Bereich sind, aber zum Beispiel dieser eigentlich High-End-Laufschuh, der Evo SL. Da haben sie im letzten Analystencall gesagt, das ist so ein bisschen der nächste Hoffnungsträger. Der wird gerade aus allen Regalen gerissen. Da sind sie gerade noch am Austarieren, wie stark sie den sozusagen in den Markt pushen. Aber das könnte so für die schon wieder der nächste Trendbringer sein. Ich stelle mir da immer so ein bisschen die Frage, bin ich auch gespannt, wie du das siehst. Ist es sozusagen ein einmaliger Trend? Hat er viel Glück gehabt mit diesen Retro-Schuhen, dass er genau in dem Punkt, wo er dahin ist, sind die populär geworden und er hat sie genau da rausgebracht? Oder glaubst du, da ist schon mehr Können dahinter, auch dann diesen Trend quasi mit anzustoßen?
Also ich glaube, solange sie den Trend jetzt auch schon ausreizen, wie sie ihn auch modifizieren, das ist schon nicht nur Glück, ja, sondern natürlich gehört zu so einer schnellen Trendwende Glück, dass du auch wirklich damit genau gerade den Geschmack triffst. Aber die Kampagne finde ich perfekt. Ich finde es auch beeindruckend, dass es sich von Adidas ständig irgendwelche Rabattcodes bekomme für die App, dann logge ich mich in die App ein und gucke, aber natürlich gilt dieser Rabattcode für nichts, aber auch für gar nichts, für das ich mich interessiere. Aber ich bin in der App drin und stelle dann fest, ach Mensch, die LS72, die gibt es jetzt auch in derselben Farbe wie dieses Beige vom Champions League Trikot der Bayern und mit roten Streifen. Das ist ja eigentlich cool, ne? Kann man auch mal zum beigen Anzug tragen. So, und dann denke ich, ach naja, in Rot bräuchte ich sie eigentlich auch. Ach, und in Grün? Naja, eigentlich kenne ich es in Grün. So, dann habe ich mir also zum vollen Preis vor drei Wochen drei Paar LS72 gekauft. Ja, also ist jetzt anekdotische Evidenz, aber ich finde es halt interessant. Ich habe sehr viel geguckt bei Adidas, wo steht jetzt irgendwo ein Rabatt drauf? Und das waren halt wirklich Sachen, wo man sagt, naja gut, wenn es ein Pferd wäre, man würde es erschießen. Ja, also das muss dann wirklich raus. Aber ansonsten, also es war richtig ausgelatschte Schlappen. Aber sie kriegen das ganz gut hin. Und interessant ist ja auch, wie das an der Börse ankommt. Die Börse will ja häufig von CEOs, gerade von neuen, so eine Strategie haben und so eine Roadmap. Und das hat Björn Gülden ja tatsächlich nie geliefert, sondern der hat immer so keine große Strategie, sondern wir machen jetzt einfach mal keine großen Ziele. Er hat jetzt gerade gesagt, ja, also Margenziel 10%, ja, ist durchaus ambitioniert, wenn man bedenkt, dass sie das nur 2018 und 2019 übertroffen haben. Aber er hat es einfach auf der Zeitachse auch mal offen gelassen. Aber es hat die Börse nicht interessiert. Ja, sondern die Aktie ist, nachdem er das rausgegeben hat, weiter gestiegen. Ja, und das zeigt, dass an der Börse schon ein Vertrauen in die Strahlkraft der Marke ist, gerade was den Lifestyle-Bereich angeht. Und du hast ja erwähnt, im Performance-Bereich macht man jetzt auch wieder einiges, auch mit dem Adizero. Man darf natürlich auch da nicht vergessen, dass Adidas, ähnlich wie Nike, wir haben es gesagt, von Zöllen, wir wissen alle nicht, wie sich das entwickelt, stark getroffen wird. Ja, denn der Großteil wird natürlich in Asien produziert. Allerdings dürften sie davon nicht ganz so abhängig sein wie Nike, die halt fast ausschließlich in Vietnam, Indonesien und China produzieren und einen sehr großen Teil dann wieder in die USA verkaufen. Denn Adidas hat einen US-Anteil von nur 20%, China-Anteil 13%, also insgesamt breiter aufgestellt. Und sie haben tatsächlich auch Produktionsstätten in den USA, noch ohne Optimus.
Ah ja, ja, siehst du, weil die machen schon alles richtig. Und ich glaube auch, wenn man so ein bisschen diese Investorenpräsentation, die letztlich anguckt bei Adidas, ich habe selten eine Präsentation gesehen, wo so viele Bilder drin sind. Und es sind einfach nur die Bilder drin, steht einfach nur, wir sind gerade die Leading Brand für Fashion-Schuhe und wir werden es auch bei den nächsten Modellen sein und dann sind die nächsten drei Modelle aufgelistet, die sie in der Zukunft sehen. Und ich glaube, das reicht doch irgendwo der Börse. Also wenn die Börse denkt, sie können wieder so ein Modell finden oder zwei so Modelle, die für 2-3 Jahre dieses Gewinnlevel bringen, dann ist das auch erstmal genug. Und was ich noch als letzten Punkt ganz spannend finde, obwohl da gerade so viel Dynamik in der Marke ist, gab es jetzt trotzdem in letzter Zeit Manager-Magazin berichtet, dass Björn Gulden auch schon wieder versucht auszudünnen, eventuell ein paar Mitarbeiter zu entlassen, um gleichzeitig auch die Effizienz voranzutreiben. Und das sieht man ja auch selten. Also, dass eine Marke, obwohl es gut läuft, obwohl es Dynamik gibt, dann schon probiert, Kosten einzusparen und nicht erst, wenn man dann in der Krise steckt. Und ich glaube, das ist für die Börse auch insgesamt ein ganz gutes Zeichen.
Ja, weil wenn du es in der Krise dann erst versuchst, dann verschreckst du wieder so. Dann sind es schnell radikale Maßnahmen, dann verlierst du vielleicht gute kreative Leute, die dann irgendwie was Eigenes machen im Startup und die kriegst du dann hinterher nicht mehr wieder zurück. Insofern, das scheint also auch dieses Augenmaß zu sein. All das prämiert man natürlich auch bei einer Adidas. Und man darf nicht vergessen, dieser Lifestyle-Bereich, ne, dass man sich eben dann das zweite, dritte, vierte Paar LS72 kauft, das ist natürlich dann auch schon hochzyklisch. Und wenn wir in eine Wirtschaftskrise reinlaufen und Verbraucherbudgets global schmaler werden, dann wird eine Adidas das stärker merken als jetzt ein Unternehmen, was so eine Core-Läufer-Zielgruppe hat, die dann vielleicht auch loyaler sind und nicht so diese Lifestyle-Konsumenten.
Und die alle auch viel, viel kleiner sind. Und auch ein On Hoker sind so viel kleiner als jetzt ein Adidas und Nike. Die können aber noch viel mehr in der Nische arbeiten. Vielleicht noch, bevor wir jetzt auf Deep Player gehen, wie ist deine Meinung zu Puma? Bei denen läuft es ja auch relativ schlecht. Ich habe schon zu dir gesagt, für mich ist Puma schon immer so eine Marke, mit der ich wenig anfangen kann vom Gefühl her. Und bei denen läuft es auch aktuell nicht gut. Außer, was ich ganz smart finde, ist diese Hyrox-Kollaboration. Hyrox ist ja ein Riesentrendthema, jetzt zumindest bei uns in Hamburg irgendwie jeder Zweite macht bei Hyrox mit, bei diesem Mischung aus CrossFit und Laufwettbewerb.
Erklär das mal ein bisschen mehr für alle, die nicht aus Hamburg kommen.
Hyrox ist mittlerweile nicht nur in Hamburg, sondern international haben die so Events und im Grunde ist das, du läufst immer so Runden und machst dazwischen ein paar Fitnessübungen, wirfst Bälle hoch oder schleppst Gewichte und das ist mittlerweile so eine echt große Bewegung und da ist Puma der Hauptsponsor und auch in allen Marketingmitteilungen so mit drin und da sind sie schon bei einem so Trendthema, bisschen so wie Pedal, vielleicht in den USA vergleichbar, bei einer so einer neuen Trendsportart sind sie da ganz vorne dabei, also das ist ganz smart. Aber ich glaube, das ist von der Größe her, zumindest wenn man jetzt so auf den Umsatz guckt, noch nicht so, dass es relevant was vorantreibt.
Ja, also Puma ist halt jetzt von den Zahlen her gar nicht so schlecht, ne? Also wenn du auf die Topline guckst, seit 2019 von 5,5 auf 8,8 Milliarden Euro im Umsatz gewachsen. Das ist immerhin ein Plus von 60%. Ja, das Ergebnis ist genauso gewachsen über die Zeit. Man kann jetzt negativ sagen, naja, man hat keine Verbesserung geschafft, aber ist zumindest auch nicht verschlechtert worden bei der Marge. Aber das Umsatzwachstum die letzten zwei Jahre ist halt auch nicht mehr vom Fleck gekommen. Es scheint irgendwie auch an der Börse so der Glaube zu fehlen an die Strahlkraft der Marke und auch mal bei der Marge wieder was hinzukriegen. Ja, ich meine, von den reinen nackten Zahlen her ist die Aktie richtig günstig bewertet. Ja, also wenn du auf die Gewinnerwartung guckst, ja, 14-fach für 2025, 10-fach für 2026. Hey, das ist wirklich billig. Nur willst du billige Aktien? Ja, das es ist vielleicht ein bisschen too good to be true und da steht also sehr, sehr viel Reserviertheit auch gegenüber der Marke mit dahinter. Und also bis zum Beweis des Gegenteils wird das schwierig. Das kann so eine richtige Turnaround-Geschichte werden, wenn sie auch ja so ein ähnliches Ding wieder hinkriegen, wie sie das schon mal vor 15, 20 Jahren geschafft haben, wo sie dann auch plötzlich in dieses Lifestyle-Thema reingerutscht sind. Ja, dann kann der Kurs so wie damals auch wieder sich relativ schnell verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen. Aber das ist eben eine Spekulation. Es kann auch einfach sein, dass die Marke jetzt da so weiter herumdümpelt. Das heißt, also, wenn man da investiert, braucht man, glaube ich, richtig Glaube, Überzeugung von der Marke und von dem Management. Ja, und auch bei der Marge. Also aktuell machen sie 7% Marge. Jetzt will man auf 8,5 relativ bald kommen, 10% langfristig, was immer das heißen soll, hat Puma übrigens zuletzt auch 2011 geschafft. Da standen sie noch anders da. Dazu, was man bei Puma auch nicht vergessen darf, nach wie vor 30% Aktionär Artemis und Kering, also Pinot. Das Konglomerat, der Milliardär aus Frankreich, der ewige Widersacher von Bernard Arnault von
bei dem es ja generell nicht
von LVMH, wie du sagst, genau, bei denen läuft es auch nicht. Ja. Vielleicht werden die das irgendwann mal verkaufen wollen, da ist Potenzial für Bewegung. Also es ist ein schwieriges Unternehmen und ja, also wenn du Puma-Schuhe magst und das Management magst, ist es vielleicht was, wo du investierst. Aber man sollte sich halt der Risiken darüber bewusst sein, dass auch von Marken wirklich komplett der Lack ab sein kann. Und dass eben auch Weltmarken auch über längere Zeiträume, auch in eigentlich guten Zeiten an der Börse schlecht laufen können. Wir haben jetzt über die drei Großen gesprochen. Ja, und wenn wir jetzt mal über die letzten 5 Jahre gucken, wo ja auch dieser super Trend zur Pandemie noch mit drin steckt, ja, da müssen wir sagen, Nike minus 34%, Puma minus 63% und Adidas, naja, plus minus 0. Das ist jetzt nicht berühmt und reflektiert nichts von dem, was wir eingangs gesagt haben über dieses Wachstumspotenzial, Gesundheitsbewusstsein ist Leisure. Auch, und damit sind wir jetzt bei dem Thema, was du eben schon angesprochen hast, auch weil die Konkurrenz durch die jungen Marken eben so groß ist, weil sie präsenter sind auf Social Media, weil sie innovativer sind in der Positionierung, in der Technologie und weil sie halt vielleicht auch die spannenderen Geschichten haben und dazu den Basiseffekt. Sie sind eben kleiner und haben nicht dieses Nike-Problem, absolut, dass sie, damit man es irgendwie merkt, eigentlich gleich mal 4 Milliarden Umsatz draufhauen müssen.
Ja, absolut. Also so ein On bräuchte Nike zweimal und dann wären sie irgendwie 10% Wachstum. Also wenn Nike jetzt zweimal die Entwicklung von On mitgenommen hätte und dann irgendwie 4 Milliarden Umsatz, wären das 10% Wachstum bei denen. Also nicht mal wirklich relevant so. Und dafür ist das gerade die Erfolgsgeschichte im Laufbereich. Genau, ich würde sagen, On ist ja auch wahrscheinlich so der bekannteste Name, vor allem in Europa, in den USA ist, glaube ich, Hoka noch ein Tick bekannter. Da muss man wiederum auch sagen, rein an der Börse, die waren halt früher so extrem hoch bewertet, dass sie seit 2021, seitdem sie an die Börse sind, auch keine wahnsinnig gute Wertentwicklung hatten, aber natürlich in den letzten Monaten wieder sehr gut gelaufen sind und sie vor allem fundamental vom Wachstum her echt extrem stark performen. Die wachsen über 30%, das Wachstum beschleunigt sich gerade wieder und sie finden immer wieder neue Bereiche, wo sie wachsen können. Also früher waren sie ja sehr stark in dieser Kernlaufgruppe, auch in der Kerntennisgruppe mit Roger Federer, der auch damals 3% gekriegt hat an On, was sich für ihn sehr, sehr gelohnt hat. Und mittlerweile sieht man aber auch, die neueste Kollabo Ende letzten Jahres war jetzt mit dieser Schauspielerin Zendaya. Und wenn du auf die Website von On gehst, dann ist da gar nicht mehr so viel mit laufen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Modemarke, dann ist da so ein fancy Star Wars-like Trailer. Und das sieht schon sehr stark nach Mode, Lifestyle, Fashion aus. Und ich glaube, da wird auch die Frage sein, langfristig, kommt On jetzt gerade so ein bisschen aus der Kernzielgruppe raus und riskieren sie damit auch diese stabile Umsatzbasis und gehen viel mehr in diesen volatilen Modetrend rein. Ich glaube, das ist trotz der Erfolgsgeschichte bei On das große Risiko, was ich sehe und was man zum Beispiel auch sieht in den letzten Quartalen, die Marketingkosten steigen meistens noch einen Tick schneller als der Umsatz. Wenn es so gut läuft und du mit fast 40% wächst, ist es erstmal nicht so schlimm. Aber langfristig sollte der Trend natürlich nicht so sein, dass du immer mehr Geld im Marketing pumpst und der Umsatz langsamer wächst als das.
Hältst du das für realistisch, dass sie so ein Umsatzwachstum von 20-25% per annum, was ja auch in den Analystenprognosen drinsteckt, dass sie das wirklich hinkriegen? Weil das wäre ja auch die einzige Voraussetzung, warum man diese Bewertung auch jetzt, nachdem der Kurs deutlich zurückgekommen ist, noch aufrechterhalten kann. Also ich meine, wir reden hier immerhin noch immer über 10-mal Umsatz. Wir reden über 50-mal Gewinn, zugegebenermaßen nur 25% Free Cashflow, wenn denn die 500 Millionen Free Cashflow aus dem letzten Jahr wirklich nachhaltig sind. Aber traust du denen dieses Umsatzwachstum zu?
Also ich glaube, gerade haben sie auf jeden Fall eine starke Dynamik und sie haben mich auch seit dem Börsengang immer wieder überrascht. Aber wenn ich jetzt so drauf gucke, was waren die Hebel, die sie genutzt haben? Sie waren erst eine reine Laufschuhmarke oder eine reine Tennissportmarke. Dann sind sie langsam so ein bisschen mehr in die Masse gegangen, haben langsam angefangen, jetzt Kleidung zu verkaufen, mehr Stores zu eröffnen, in andere Regionen reinzugehen. Das waren so die großen Wachstumstreiber. Jetzt macht man auf einmal so diese ganz großen Testimonials im Massenmarkt, im Fashion-Bereich. Was soll danach kommen? Also ich glaube, jetzt hat man einmal so auch die Stärke der Marke so ein bisschen ausgenutzt. Und da wird es halt spannend, ob sie es dann nochmal schaffen, jetzt über diese Kollabo hinaus nochmal so einen Wachstumsschub zu kriegen. Es kann funktionieren. Ich glaube, das Risiko ist aber schon auch, dass es nicht so funktioniert. Und was ich zum Beispiel bei denen schon ein bisschen kritisch sehe, die haben echt starke Bruttomargen, 60% Bruttomarge. Da kommen Nike ist eher bei 40% und Adidas. Das ist schon wirklich im Luxusniveau. Aber beim operativen Gewinn bleiben trotzdem nur 10% übrig. Also die müssen richtig viel im Marketing pumpen, um eben auch dieses Wachstum zu erreichen. Und da ist zum Beispiel eine Hoka, die skalieren ein bisschen langsamer, mit ein bisschen mehr Augenmaß. Und die kommen eher auf Margenrichtung 20%.
Ja, jetzt bist du gleich bei einem anderen Label, wo ich mir auch dann immer denke, also für mich ist ja schon so die On-Runnings sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich komme ja noch so aus der alten Welt, wo man dann früher sagt, das ist okay, im Geschäftsleben, da brauche ich dann eigentlich schon einen Anzug, aber zumindest eine ordentliche Hose und auch ordentliche Schuhe. Ja, und jetzt sieht man auch im Geschäftsleben ganz normal, dass man eben solche On-Schuhe trägt, die ja so für mich vom Profil her so ein bisschen aussehen wie so eine Mischung aus Autoreifen und Panzerkette. Ja, nur ein bisschen flexibler. Aber wenn ich jetzt dann diese Hokas dazu nehme, da ist ja nochmal eine fettere Sohle dran. Ist das jetzt etwas, was wirklich beim Laufen hilft, aus deiner Erfahrung, die ja viel länger ist im Laufen als meine, oder ist das so ein Marketing-Gag?
Also ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, haben auch alle Läufer unterschiedliche Meinungen. Ich mochte früher auch eher diese dünnen, gefederten Schuhe, bin mittlerweile aber auch zu Hoka umgestiegen, weil es einfach am Ende für die Gelenke schon relativ angenehm ist und sie trotzdem noch nicht so klobig sind, also sind trotzdem noch relativ leicht. Also ich glaube, in dieser Kernläufer-Zielgruppe kommt das relativ gut an. Und gerade wenn man jetzt in die USA schaut, im Silicon Valley oder so, da laufen sehr viele auch im Geschäftsleben mit diesen wirklich fetten Hoka-Schuhen rum, die auch wirklich hässlich sind. Aber das ist denen dort egal. Also das könnte sich natürlich auch in Europa so durchsetzen. Und ich glaube, in der Laufgruppe haben die schon einen guten Status und sind auch qualitativ echt gut.
Aber das kann natürlich auch so vom Lifestyle-Thema mal wieder komplett umkippen. Also ich erinnere mich noch so irgendwie um die Jahrtausendwende, auch so zu den großen Zeiten der Techno-Bewegung, da waren diese Buffalo Schuhe mit diesen ganz dicken Plateausohlen mal eine Zeit lang innen. Ja, das ist dann auch so eine Geschmacksverirrung, die ist relativ schnell beendet gewesen. Das kann ja eigentlich auch hier passieren. Reicht das, was Hoka im Performance-Bereich hat, bei den Running-Shoes, reicht das aus, um auch hier die Bewertung zu rechtfertigen, zu tragen?
Also ich glaube, sie sind noch deutlich stärker im Performance-Bereich und dieser Fleece-Bereich, der ist sicher aufkommt bei denen, aber das ist noch nicht so relevant wie jetzt bei anderen Marken. Das sieht man auch, wenn man sich die Website von Hoka anschaut. Da ist wirklich noch Kernfokus auf Laufen. Und Hoka ist ja nicht eine eigenständige Firma, sondern gehört zu Deckers Outdoor. Die kennt man sonst noch dafür, dass sie Axe gekauft haben. Und die haben für
das sind diese Elefantenfüße.
Genau, die immer so ein bisschen einknicken, wenn man Leute damit sieht auf der Straße. Und die haben damals 1996 Axe gekauft, auch schön hochskaliert. Und haben dann aber den Fehler gemacht, dass sie viel zu schnell skaliert haben. Und dann ist die Marke auch eine Zeit lang eingebrochen. Und bei Hoka haben sie von Anfang an es so gemacht, dass sie relativ langsam skalieren. Sie haben zum Beispiel 2014 sogar eine große Listung bei Dick's Sporting Goods, also dem größten Sporteinzelhändler, abgelehnt, weil sie gesagt haben, die Marke ist noch nicht bekannt genug. Dann steht die da im Laden, wird nicht abverkauft und wir zerstören uns die Marke. Und ich finde, die wachsen mit sehr viel Augenmaß, fokussieren sich so auf die Kernzielgruppe, sind nicht ganz so aggressiv, auch jetzt bei den Testimonials, pumpen nicht ganz so viel in Werbung. Und ich finde jetzt so von der Art und Weise, wie sie diese Marke managen und auch hochziehen, hätte ich da am wenigsten Angst vor so einem zyklischen Rückschlag. Vor allem eben, weil sie in dieser Kernläuferzielgruppe wirklich stark sind.
Wobei wir den zyklischen Rückschlag an der Börse ja gesehen haben. Ja, also im Januar die Aktie über $200 mit 7-mal Umsatz, 40-mal Gewinn bewertet. Ja, hatte sich über 5 Jahre versiebenfacht und dann ist er innerhalb von 3 Monaten eben um 50% gecrashed. Ja, also das muss einem auch klar sein, wie hoch die zyklischen Risiken auch einer solchen Bewertung sind, gerade in Zeiten, wo das Konsumentenvertrauen angezweifelt wird, weil ist ja schon bemerkenswert, wenn wir jetzt also nicht auf Hoka schauen, sondern auf Deckers insgesamt, dass die konzernweit eine operative Marge von 16% hinkriegen.
Ja, absolut. Und deshalb, die sind halt nicht so aggressiv und die haben 2 starke Marken, sie haben noch ein paar kleinere, die aber nicht gut laufen. Und man muss auch sagen, die beiden Marken waren wirklich geniale Übernahmen. Hoka haben sie damals für 1 Million gekauft. Mittlerweile macht Hoka über 2 Milliarden Umsatz. Und Axe haben sie für 16 Millionen gekauft 1996, machen mittlerweile auch über 2 Milliarden Umsatz. Also diese Übernahmen, die waren wirklich, damit wäre Buffett sehr glücklich gewesen, wenn er die noch gemacht
hätte. Aber daran siehst du auch wieder, Valuation matters. Ja, es gibt andere Holdings, die versucht haben, solche Marken zu übernehmen und zu integrieren. Und da sind wir beispielsweise bei einer VF Corporation, wo ja neben so The North Face und Timberland, also diese beige Westenfraktion, auch Vans dazu gehören, die irgendwie ja doch lange Zeit ziemlich in waren. Jetzt haben sie Umsatzrückgänge, aber VF ist da bislang nicht wirklich glücklich mit. Dann haben sie Supreme gekauft, was eine Marke ist, wo du hier in Berlin einen kleinen Shop hast auf der Torstraße, wo immer, wenn ich hier ins Studio fahre, die ganze Straße voll ist mit Menschen, die warten in die Schlange. Ja. Also es ist wirklich ein super Business, aber VF hatte halt zu viel bezahlt, hatte zu viel Schulden aufgenommen, musste sich wieder dann davon trennen. Also zeigt schon, das ist nicht einfach nur sowas, man kann das mal versuchen, sondern da steckt richtig Managementleistung auch bei Deckers dahinter.
Absolut. Und ich glaube, der Bewertungspunkt ist ganz wichtig. Also was ich jetzt meinte, ist, ich glaube, sie sind zyklisch jetzt fundamental gesehen nicht so anfällig. Sie waren aber natürlich vor allem in der Vergangenheit auch sehr, sehr hoch bewertet. Und es wird einfach eine Branche bleiben, die zyklisch ist und die entsprechend auch in der Bewertung sehr stark schwankt. Und ich glaube, das muss man immer damit einberechnen. Und vor allem, sie haben jetzt mit Hoka eine starke Marke im Performance-Bereich. Axe ist natürlich das genaue Gegenteil. Axe ist ein reines Lifestyle-Produkt. Ein Produkt, das jetzt für mein Empfinden, wenn ich es auf der Straße sehe, auch qualitativ nicht unbedingt für sich selbst spricht, so und damit vielleicht ein bisschen trendabhängiger ist. Und das kauft man natürlich leider mit. Wäre wahrscheinlich sogar sinnvoll, das abzuspalten.
Ja, also auf jeden Fall ein mehr markenreich. Und es ist immer schwierig, dass dann nicht 2 Marken so strahlen, alles andere verloddert. Das geht ja dann, sofern das, was verloddert, nicht viel Geld kostet. Aber irgendwann ist halt das Thema Effizienz. Und wenn man beim Thema mehr markenreich sind, dann müssen wir mal nach China schauen, denn da gibt es auch so ein mehr markenreich. Anta Sports, ja, sagt vielen wahrscheinlich wenig als Firma, aber da steckt eine Menge an bekannter Brandpower dahinter. Wilson, Salomon, Fila, Ama Sports aus Finnland zumindest mehrheitliche Beteiligung. Und das ist ja eine Riesenwachstumsstory, ja, in den letzten 10 Jahren bei Umsatz und Gewinn. Jedes Jahr 20% plus, ja, und jetzt umgerechnet immerhin 8,5 Milliarden Euro Umsatz und auch da wieder 20% operative Marge. Wie haben die das geschafft?
Und auch 30 Milliarden Börsenwert, oder ich habe sogar knapp über 30 Milliarden, ist der drittgrößte Sportartikelkonzern sogar hinter Nike und Adidas, obwohl sie relativ unbekannt sind. Ich glaube, sie haben einmal die 2 Bereiche, die du schon angesprochen hast. Emma Sports gehört ihnen ja noch zu 40%, ist mittlerweile separat an der Börse. Und da haben sie wirklich echt enorm starke Marken drin. Zum Beispiel dieses Arc'teryx sieht man auch immer mehr auf der Straße, so eine Outdoor-Marke. Die macht mittlerweile auch alleine über 2 Milliarden Umsatz und wächst mit über 30%. Also die alleine ist auf einem Niveau von Hoka oder On. Und da gehört Anta ein relativ relevanter Anteil von eben 40%. Und dann sind sie in China sehr stark und haben da ein bisschen in den letzten Jahren von einem Patriotismus-Trend profitiert. Es gab da diesen berühmten Vorfall 2021 rund um die Baumwolle und Baumwollanbau in China, wo viele Marken gesagt haben, wir beziehen unsere Baumwolle nicht mehr von dort, weil dort Uiguren zwangsarbeiten müssen. Und damals hat sich Anta Sports ganz klar hingestellt und gesagt, uns ist das egal, wir beziehen das weiter von dort. Und da wurden tatsächlich ja Nike, Adidas teilweise boykottiert in China. Und Anta Sports hat dafür den Zulauf bekommen. Mit übrigens 2 Marken. Sie haben einmal Anta, so die Kernmarke. Und einmal haben sie auch die Fila-Rechte in China. Und das ist auch in China zumindest eine echt relevante Marke.
Wobei das natürlich ein generelles Thema ist, völlig losgelöst von den Uiguren. Inwieweit China, was ja ein sehr wichtiger Markt für viele westliche Brands ist, sich nicht dahin entwickelt, dass man ja eben aus Patriotismus, vielleicht auch aufgrund dieses epischen Rings mit den USA, in Zukunft stärker auf eigene Marken setzt und also nicht nur Volkswagen, sondern auch eben den Lifestyle und vielleicht sogar den Luxusherstellern irgendwie Umsätze, die man über die letzten Jahre sehr lieb gewonnen hat, wegbrechen könnten.
Ja, absolut. Also das sehe ich schon als großes Risiko dort. Und man sieht es ja auch im Autobereich, wo früher Porsche, VW, das waren so die relevanten Marken, die man auch als dort haben wollte.
Ja,
aber
hast du ja noch das technologische Thema, ja, dass, du jetzt einfach sagen kannst, dass China brutal aufgeholt hat, technologisch, dass sie beim Design einfach abkupfern, Xiaomi bei Porsche. Und dass sie das halt ganz günstig und scheinbar auch in einer passablen Qualität hinkriegen. Aber hier geht es ja auch darum, dass es einfach Brands sind, wo man ein gewisses Gefühl mitkauft, eine gewisse History, ein Heritage, ein Markenerbe. Aber dass das eben vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist dann kulturell, weil man sich plötzlich stärker auf das eigene kulturelle Erbe in China beziehungsweise auch generell in Asien besinnt.
Genau, und man kann ja so eine Marke auch trotzdem sehr stark, das machen auch alle großen Marken, einfach aufladen über Testimonials. Und was ja zum Beispiel Ant auch stark macht, ist so große NBA-Spieler zum Beispiel zu sponsern, weil, nicht weil sie jetzt unbedingt so viel in den USA verkaufen wollen, sondern weil NBA einfach in China eine riesige Sportart ist. Und da haben sie auch wieder den Vorteil, dass sie moralisch andere Standards ansetzen. Zum Beispiel der Irving wurde bei Nike rausgeschmissen, weil er antisemitische Statements gepostet hat. Und Ant hat ihn sofort unter Vertrag genommen und damit einen richtig großen Basketballspieler bekommen. Und von solchen Dynamiken profitieren die natürlich. Und dann wiederum natürlich von der Emma Sports Beteiligung und auch dadurch, dass sie eben diesen Markenmix haben.
Ja, wenn wir über Asien sprechen, sind wir natürlich gleich bei einer anderen Marke, die ich noch aus meiner Jugend kenne. Die Älteren unter euch sicher auch. Asics, ja. Übrigens noch besser gelaufen als Deckers.
Die allerbeste Sportaktie, glaube ich, ne?
Ja, also, ja, verelffacht, also zugegeben in Yen über 5 Jahre. Japanische Marke und also ich weiß nicht, die coolen Kids, die haben dann früher halt Adidas oder Puma bekommen und naja, also ich hatte dann Asics, ja.
Aber heute wärst du ein cooles Kid.
Es waren solide Schuhe, ja, aber das ist irgendwie nie wirklich hip, aber irgendwie hat man es dann in den letzten Jahren doch wieder geschafft, den Zeitgeist zu treffen. Und zwar jetzt nicht mit der Retrowelle, indem man die ollen Treter wieder aufgelegt hat, die ich in den 80er Jahren zum Turnunterricht anziehen musste, sondern wirklich wieder so, also auch mit Innovation, ja, diese Gel-Venture-Schuhe habe ich gesehen. Und dann mit Dingern, wo ich sage, naja, also braucht es wirklich eine Kreuzung aus Sneaker und Pantoffel, ja, also irgendwie so ein Snoffel. Aber ich habe gesehen, Novalis Gel Styrex, ja, sieht so ein bisschen aus wie Crocs, ja, find ich ja auch so modisch irgendwie gewöhnungsbedürftig, aber ja auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, wenn man diese üblichen Schwankungen rausmacht. Aber mit solchen Innovationen haben die ja die letzten Jahre richtig Umsatzwachstum geschafft.
Ja, und vor allem auch so richtig in diesem Athleisure-Bereich. Den haben sie richtig gut adressiert. Einmal so mit diesen ASICS-Modellen, die so ein bisschen einfach für den Alltagsgebrauch sind. Und andererseits mit Onitsuka Tiger, also der Muttermarke, mit der Nike ist ja auch damals gestartet, indem sie Onitsuka Tiger in den USA vertrieben haben. Und genau die Marke hat ASICS jetzt wieder rausgeholt und macht sie immer stärker. Und sie schreiben auch in ihren Berichten darüber, dass sie Onitsuka Tiger zu so einer Luxusbrand machen wollen. Und auch wenn man da mal sich die Website anguckt, sind da echt hohe Preise und auch viele Fashion-Produkte. Und zum Beispiel der Bereich ist auch letztes Quartal mit über 50% gewachsen. Noch keine Milliarde Umsatz, aber immerhin 700 Millionen Umsatz im Jahr. Also schon ein relevantes Niveau. Und auch dieser Athleisure-Bereich ist um die 50% gewachsen. Der reine Laufbereich immerhin um 10%, aber auch sehr solide. Also ich glaube, die machen im Markenmanagement da viel richtig, auch mit dieser Aufteilung.
Ja, und dann, was mich ja auch beeindruckt hat, ist, dass sie sich nicht nur Luxus auf die Fahne schreiben und stärkere Premium-Orientierung, sondern dass du das auch in den Zahlen siehst. Es gibt ja ganz viele Unternehmen, die sagen, ja, also wir wollen jetzt Premium, aber du siehst es nicht an der Marge. Ja, und hier, die haben sie jetzt wirklich die Marge in den letzten Jahren von 3% auf 15% gesteigert. Also du siehst, da passen Zahlen und Narrative zusammen. Bleibt natürlich ein zyklisches Business, aber interessant, dass sie international sehr, sehr breit diversifiziert sind. Ja, dass sie nur 20% des Umsatzes in Japan machen, 18% in den USA, 25% in Europa, 12% in China. Das heißt, sie haben relativ viele Eisen im Feuer und das könnte es ihnen erleichtern, das Geschäft auch ein bisschen zu stabilisieren in schwierigen Zeiten.
Und ich glaube, wovon die auch profitieren, ist, die Marke ist ja sehr bekannt. Ich glaube, das Bekanntheitsniveau würde ich ähnlich wie jetzt eine Adidas oder Puma einordnen. Und dafür sind sie aber umsatztechnisch relativ klein. Und ich glaube, immer wenn die Markenbekanntheit vorläuft und der Umsatz nachkommen kann, das ist immer eine ganz gute Dynamik. Genau, jetzt haben wir schon über ASICS gesprochen, was aus dieser Laufrichtung kommt. Eine Marke noch für dich als Fußballfan, die wir auch noch ansprechen müssen, ist Skechers. Die haben ja einen Fußball, den du, glaube ich, auch ganz gerne magst, unter Vertrag genommen.
Ja, Harry Kane, den besten Stürmer des besten Vereins der Bundesliga. Ja, natürlich.
Wie guckst du auf Skechers? Hast du dir da schon Schuhe geholt nach dem Sponsorship?
Naja, also ich muss natürlich regelmäßig mit meinem Sohn darüber reden. Der ist auch Bayern-Fan und der sieht ja auch die Plakate von Harry Kane. Aber bislang wollte er die Schuhe noch nicht haben. Also ist er selber Fußballer auch, natürlich, und läuft momentan tatsächlich in Puma-Schuhen auf, ja, weil er meint, also Puma hätte, das ist ja lustig, wenn so ein Achtjähriger das sagt, dass Nike nicht mehr die Qualität hätte, weil seine Schuhe waren wirklich ausgefranst sind, dass er Puma jetzt viel besser findet. Außerdem sind die so irgendwie so orange und es gibt so ein paar Fußballer, die er ganz cool findet, die das auch haben. Aber also insofern ist das an mir vorbeigegangen mit Skechers bislang so als Business-Story. Ich krieg's immer mal wieder so mit. Was mich auch da wieder frage, das sind eigentlich ganz ordentliche Zahlen. Ja, also ich meine, wir haben hier so ein zweistelliges Umsatzwachstum, ja, in den letzten 5 Jahren so 12%, stabile 10% Marge. Ja, aber dann wird jetzt, nachdem die Aktie ja auch in den letzten Wochen stark gefallen ist, plötzlich nur noch 0,8 Mal Umsatz für so ein Unternehmen gezahlt. Ja. Da denke ich schon, warum ist da so ein Discount drauf? Ja, traut man denen nicht über den Weg? Auch 11-mal Gewinn, KGV ist immer schwierig, gerade bei zyklischen Unternehmen, aber trotzdem ist für mich jetzt nichts, was mir positiv ins Auge springt, sondern eher so aus der Perspektive, dass man vielleicht gerade diese Fußball-Expansion so eher als sehr teures Abenteuer auch ansieht. Ich meine, Harry Kane kriegst du jetzt auch nicht für ein Appel und ein Ei. Das ist schon ein Risk-Play und man macht das ja auch im Basketball, also da wird viel Geld ausgegeben und man sieht das ja dann auch, wenn du auf die Free-Cashflow-Bewertung schaust, ne? Da sind wir schon bei 30 Mal Free-Cashflow, das ist immer die Frage, wie weit das zyklisch ist, aber ich weiß nicht, ich kann mich nicht ganz dafür erwärmen, obwohl ich finde, es ist eine spannende Vorwärtsstrategie, aber es ist halt schon ein immenser Risk-Play und wenn man so ein Risk-Play will, fände ich persönlich jetzt eine Puma naheliegender.
Was ich ganz spannend fand, da im Earnings Call haben sie auch drüber gesprochen und die geben ja auch gar keine Zahlen bisher zu dieser Performance-Sparte so richtig raus, also zu dieser Fußballsparte. Und da meinten sie auch, die haben ein Umsatzziel bis 2028, glaube ich, von 10 Milliarden. Und sie meinten auch, dieser Fußballsparte zahlt darauf noch gar nicht ein. Also sie glauben, das ist wirklich ein langfristiges Investment, das vielleicht noch nicht mal auf das Umsatzziel danach einzahlt, sondern sie starten jetzt quasi mit Harry Kane und bauen dann nach und nach
die Marke auf. Also geben sie noch mehr Geld aus, holen sich noch ein paar Fußballer und das sind ja irrwitzige Summen. Ich meine, wir haben das hier, irgendwann fangen sie an, ganze Mannschaften auszurüsten und machen auch keinen Umsatz damit. Ja, also ich meine, und das ist dann so sagen, naja, also wir fangen jetzt mal an mit diesem Investment und sorry, es ist halt auch nicht jetzt klassisches Investment der Gestalt, dass ich in Sachanlagen investiere oder in Intellectual Property. Ich investiere dann wirklich in irgendwelche Fußballer und jetzt lass Harry Kane mal irgendwie Ladehemmung haben oder vielleicht wird er plötzlich dann auch ein Unsympath und dann läuft das nicht mehr. Wenn du da so exponiert bist, so anfällig, also finde ich schwierig.
Ja, also ich glaube, das könnte eben auch ein Punkt sein, der Börse nicht gefällt, dass sie sagen, okay, wir investieren da jetzt, aber es ist irgendwie in 5-10 Jahren könnte da mal was kommen. Und das natürlich aus Börsensicht, wenn man jetzt sieht, okay, die haben vielleicht, sind nur mit dem 10-fachen vom Gewinn bewertet, aber von dem Gewinn geht im Zweifel 20% nochmal in irgendwelche neuen Sponsorship-Zukunftsprojekte, ist das natürlich auch ein Grund, der so eine Bewertung rechtfertigen kann. Trotzdem, ich finde die Marke auch selber nicht cool, aber man muss ihnen schon echt zugestehen, die sind in den letzten Jahren sehr stabil, echt sehr stark gewachsen und auch mit soliden Profitabilitätskennzahlen, also rein operativ von dem, was sie geliefert haben die nächsten Jahre, jetzt unabhängig von Bewertung, haben sie viel richtig gemacht.
Ja, und wenn wir über Bewertung sprechen, muss ich dir noch eine Frage stellen. Als Laufexperte, mir ist untergekommen, Mizonu hatte ich ehrlich gesagt nie gehört. Und irgendwann habe ich vor ein paar Wochen mit einem Journalisten gesprochen und wir kamen aufs Laufen und dann sagte er, ja, ich habe Schuhe von Mizonu. Und ich dachte, aha, okay. Ja, die sind übrigens sogar börsennotiert. Und dann habe ich mal so reingeguckt und ich stelle fest, eine japanische Firma, die relativ viel Sportarten abdeckt, also auch Golf, Baseball, Tennis, aber eben auch im Running-Segment aktiv ist, angeblich also wirklich so eine Art Geheimtipp ist mit 1 Milliarde Unternehmenswert und 1,4 Milliarden Umsatz, jeweils jetzt mal umgerechnet in Euro, auch wirklich nicht groß. Und dann springt mich da so 8-mal Free Cashflow an. Und da dachte ich zuerst, was ist denn da kaputt?
Ja. Aber man muss auch sagen, die Zahlen, also ich habe es ja auch hin und wieder mal so mitbekommen und gehört, dass sie jetzt zum Aufsteigen sind. Sie sponsern ja auch zum Beispiel immer mehr Fußballvereine. Sergio Ramos sind sie ja auch Sponsor. Das heißt, sie sind da schon aktiv. Aber wenn man jetzt auf die reinen Zahlen guckt, so richtig viel Dynamik ist jetzt nicht drin. Die wachsen so ein bisschen. Aber sie haben jetzt weder ein Schuhmodell noch einen Bereich, wo es wirklich starkes Wachstum gibt. Dazu noch auf einem sehr kleinen Niveau, sehr abhängig von der japanischen Wirtschaft, weil sie dort noch große Teile vom Umsatz machen. Und ich glaube, es ist vielleicht so ein Geheimtipp, der aber nicht ganz ohne Grund geheim ist.
Ja, ja, das ist das so mit den Geheimtipps. Ich habe mir dann mal den Langfristchart angeguckt. Ja, die sind ja seit 2000 schon börsennotiert und die Aktie hat sich wirklich über 20 Jahre lang nicht bewegt. Ja, ja, und erst ab 2022 jetzt so einen kleinen Hype gekriegt, hat sich zwischenzeitlich vervierfacht, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen abgeflaut. Aber es sieht halt wirklich so aus wie so ein typisch japanischer Small Cap, von denen es eben sehr viele gibt. Unternehmen, die durchaus Geld verdienen, aber mit Kapital furchtbar ineffizient umgehen. Das, was bei Nike und auch bei Adidas unter Rohrstedt zu viel war an Shareholder-Value-Orientierung, ist da zu wenig. Und dann fragst du dich wirklich, okay, klickt das da jetzt wirklich, was ja auch die Regierung und die Börse immer fordern, dass man mit Capital Allocation mal weiterkommt. Also das ist sicherlich so ein Fall für diejenigen, die sagen, Mensch, ich habe die Schuhe, ich bin total damit zufrieden, das ist meine Marke, ich sehe da auch den Lock-in-Effekt, ja, den Recurring Revenue, dass man sagt, okay, kann ich mir auch mal ein paar Aktien davon hinlegen, das ist sicherlich so eine Fan-Story, ne?
Genau, und ich glaube, man muss sich bei solchen Firmen auch immer überlegen, wer kauft das, wer sorgt dafür, dass da der Kurs steigt, selbst wenn sie günstig sind, und für welchen großen Investor ist das jetzt irgendwie eine spannende Wette, so eine Sportmarke, die irgendwie solide wächst, solide Geld verdient, jetzt nicht viel ausschüttet. Klar kann es sein, dass mal ein Aktivist kommt und sagt, okay, wir ändern da jetzt einiges und ihr schüttet das ganze Geld als Dividende aus. Dann kann der Kurs auch mal schnell nach oben gehen. Bis das passiert, ist es aber, glaube ich, für viele Investoren nicht so attraktiv.
Das passiert ja bei einigen japanischen Unternehmen jetzt. Also die Aktivitäten von Aktivisten haben deutlich zugenommen in den letzten 2 Jahren. Und es hat deutlich mehr Bewegung bei Aktienrückkäufen gegeben. Dividenden sind kräftig gestiegen. Also da passiert schon was, aber da ist man dann vielleicht doch eher mit einem breiteren Investment, mit einem Japan Small Cap ETF besser bedient oder gibt ja auch aktiv gemanagte Fonds. Und das ist ja dann, wenn große Namen irgendwo mit drin sind, das nicht automatisch gut läuft, da sollten wir ja auch noch mal drauf eingehen, nachdem wir ja jetzt einige von diesen jungen Success-Stories porträtiert haben, muss man auch sagen, es gibt ja auch einige Big Fails. VF Corporation haben wir schon drüber gesprochen, aber was ja dann wirklich so ein Riesenfail war, auch an der Börse, war Allbirds. Ja, also ich meine, Schuhe aus Merino-Wolle und so Eukalyptusfasern, ist ja schon cool, ne? Also einfach so als Narrativ, das ist wunderbar. Und dann hast du sogar noch Prominente wie in Leo DiCaprio, die das Zeug nicht nur an den Füßen haben, sondern die da auch noch Geld reingeben. Ja, Promi-Börsengang haben wir ja eben bei Federer als Teil der Story gehabt, aber man muss sagen, also bei Allbirds war das eher so in Richtung wie bei The Honest Company von Jessica Alba, wo das eher ein Promi-Malus war, ne?
Absolut, also auch Barack Obama hat irgendwie die Schuhe getragen damals beim Börsengang, war riesiger Hype, vor allem im ganzen, in der Silicon Valley Tech-Szene hat wirklich jeder diese Allbirds-Schuhe getragen, auch mein ehemaliger Podcast-Kollege Flo Adomeit hatte immer diese Allbirds-Schuhe an.
Warum, weil die einfach cool waren oder hatten die auch irgendwelche Nutzwertvorteile?
Nee, ich glaube, sie waren cool und wohl bequem, aber was mir damals schon immer aufgefallen ist, die hatten eine unfassbar schlechte Haltbarkeit, also sie sahen sofort schlecht aus, weil da auf diesem Stoff, da hält sich natürlich jeder Schmutz fest dran und die waren sofort verdreckt.
Und man kann sie auch nicht einfach wie die guten alten Converse in die Waschmaschine schmeißt und sie sehen aus wie neu.
Also kann sein, dass es einfach nicht gemacht hat, aber er hat es auf jeden Fall nicht gemacht und sie waren
zerfallen. Sie Eukalyptusbaum löst sich auf.
Also das war schon immer so ein Thema, dass sie nicht so gut haltbar waren. Das war, glaube ich, ein Thema. Und dann irgendwann hat einfach dieser Trend gedreht. Das war so ein wirklich, glaube ich, reines Trendprodukt. Es gab einen Wall Street Journal Artikel mal dazu, die haben es im Titel schön umrissen. Das war irgendwie der Schuh der Tech Bros. Und dann sind die Tech Bros weitergezogen. Und dann hat man auch gesehen, seit 2022 hat sich der Umsatz fast halbiert. Die waren damals beim Börsengang zur Spitze, glaube ich, 4 Milliarden wert, mittlerweile unter 100 Millionen und waren nie profitabel und haben einfach einmal dieses Wachstumspferd hochgeritten und seitdem geht es nur noch bergab, ist nicht mehr im Trend, die Qualität spricht nicht für sich. Sie haben sich dann verzettelt, haben irgendwie Kleidung versucht, das hat nicht geklappt, haben neue Modelle versucht, das hat nicht geklappt, haben Laufschuhe versucht, das hat nicht geklappt und das ist, glaube ich, so die große Warnung auch, wenn man jetzt auf diese ganzen trendabhängigen Businesses schaut. Das kann auch richtig schief gehen.
Und sie haben halt einfach mal 300 Millionen Dollar verbrannt seit dem Börsengang.
Ja.
Ja, auf Free Cash Flow Basis. Das ist ja auch schon mal eine Leistung, gerade in dieser Umsatzdimension. Das sind halt so einige Unternehmen, die da so auch 2019, 20, 21 in die Börse gegangen sind. Gerade bei allem, was so marketingmäßig aufgeladen war. Beyond Meat, ja, andere ja. Geschichte, die auch so in diesem Hype war, auch sehr stark mit Prominenten unterfüttert war. Und
auch übrigens der D2C-Trend, ne, wo wir bei Nike drüber gesprochen haben. Allbirds war auch genau in dieser Bewegung mit Warby Parker, den Optikern und dann Honest Company war auch D2C. Und das hat eben genau wie bei Nike jetzt sich das bei allen zu schlagen. Und bei denen hing halt das ganze Business daran.
Das passte halt für ein ganz kleines Zeitfenster, ja. Aber ja. Also wir müssen ja auch gar nicht so speziell sein, um die zyklischen Risiken zu zeigen. Denn wir können ja auch mal auf ein größeres Label schauen, nämlich Under Armour. Das war ja auch mal so 2010 bis 2015 ja eigentlich so die Sportswear-Marke der ja. nächsten Generation. Aber auch da ist ja komplett der Lack ab. Ne? Also der Kurs ist ja seit 2 Jahren irgendwie so zwischen 6 und 10 dümpelt der so hin und her, 80% unter den alten Hochs und das Geschäft wächst halt nicht mehr. Ne? Das ist ja bis 2016 mit 20% pro Jahr gewachsen und seitdem flüpp, einfach mal eingefroren. Stagniert irgendwie bei 5,5%, Marge früher bei 10%, was jetzt auch schon nicht so überragend dolle war, ja. ist jetzt ungefähr halbiert, immer mal wieder Verlustquartale dabei und ja, Aktie ist immer noch nicht günstig, aber wir sehen auch da wieder dieses Thema Bewertung. Ne? Denn damals, als Under Armour so richtig begehrt war, so richtig im Hype war, hip und trendy, waren sie eben mit 70 Mal Gewinn und 4 Mal Umsatz bewertet. Und das ist halt so ein Ding, wenn wir jetzt mal auf so ein Resümee kommen, wo ich mir als jemand, der jetzt wirklich eher so mainstreamig unterwegs ist, ja. auf Adidas und weniger mit On-Runnings zu tun hat, die Frage stelle, wie groß ist das Risiko, dass die auch in so eine Falle reinlaufen? Dass die weiterziehen? Irgendwann eben nicht nur die Tech-Bros, sondern auch die Läufer.
Also ich glaube, was On auf jeden Fall für einen Vorteil hat, ist, dass die Schuh-Zielgruppe ist ein Tick stabiler und Under Armour war ja eher auch diese Mode-Zielgruppe. Ich glaube, das ist ein Vorteil, aber ich sehe total auch das Risiko und Under Armour ist ja ein Beispiel. Lululemon, zum Beispiel genau die gleiche Story vor einem Jahr, immer mit über 10% gewachsen, die Wachstumsstory, enorm starke Marke, enorm treue Zielgruppe. Und von einem Jahr auf dem anderen kommt auf einmal 2, 3 neue Konkurrenten mit Vuori, mit Alu Yoga und dann bricht Wachstum weg. Und dann hat man ja bei allen diesen Sportmarken auch das Problem, die bewegen ja richtig Produkt. Und wenn da auf einmal das Wachstum nicht mehr so groß ist und man hat aber damit geplant und schon die Lagerbestände aufgebaut, dann trifft sich eben oft richtig hart, was den Gewinn angeht. Und gemeinsam mit dem Multiple, das runterkommt, führt es dann eben zu ziemlich starken Abstürzen. War bei Lululemon das Gleiche. On hat mich jetzt die letzten Jahre immer überrascht, aber ich kann es mir auch gut vorstellen, dass da irgendwann eine ähnliche Entwicklung kommt.
Also es ist ein extrem spannender Markt mit sehr, sehr vielen Querbezügen, auch zu anderen Sektoren. Sicherlich ein Markt, aus dem man eine Menge auch ableiten kann, was so gewisse gesellschaftliche Trends angeht, was wirtschaftliche Trends auf der Verbraucherseite angeht. Aber wo einem immer klar sein muss, es ist eben hochzyklisch und Verbraucher ziehen dann auch mal weiter. Und Awareness ist da ein Riesenthema. Bist du in einzelnen Werten hier dauerhaft investiert oder ist das für dich auch nur so ein taktisches Ding, wo du dir mal so anguckst?
Maximal taktisch. Ich finde das einfach zu zyklisch für mich und zu sehr trendabhängig am Ende. Auch bei Marken, wo ich selber irgendwie treuer Kunde bin und mir denke, okay, die machen das richtig gut, jetzt auch bei so einem Deckers oder so. Es wäre mir am Ende trotzdem zu zyklisch und ist halt kein Business, wo ich mir denke, das lege ich mir 10 Jahre ins Depot und in 10 Jahren steht das besser da. Das ist, glaube ich, bei wirklich den allerwenigsten Sportmarken in irgendeiner Weise gegeben. In 10 Jahren kann das komplett futsch sein, zumindest was die Bewertung angeht. Der Umsatz wird nicht komplett weg sein, aber wenn es irgendwann kein Wachstum mehr gibt und die Margen schrumpfen, dann ist halt so eine Bewertung von dem 10-fachen vom Umsatz schnell beim 2- oder 1-fachen und dann sieht es halt ziemlich schlecht aus im Depot.
Ja, also du hast relativ wenige Compounder und da ist dann dieser Sportmarkt eben doch relativ nah am Fashionmarkt, weil da hast du ja auch unzählige Labels, die dann immer an die Börse gehen, wenn es gerade mal richtig gut läuft, wenn sie in sind, klar, weil sonst würde niemand die Aktien kaufen, aber dann werden die nächsten Jahre oft sehr schwierig und wenn man sich diese ganzen Charts anguckt, also ja, natürlich, wie Hugo Boss, wenn du nur lange genug rauszoomst, Konsums hast du dann auch einen ordentlichen positiven Ertrag, aber dann sowas wie Michael Kors, dann ja zu Capri Holdings oder auch Coach, das ist alles nicht so diese Charts, die wir gerne sehen, diese Luro-Charts von links unten nach rechts oben, die wirklich dauerhaft compounden, sondern du hast immens starke Schwankungen sowieso immer drin. Und du siehst dann auch den Aktienkursen an, wie Marken in sind oder wie Marken out sind. Das ist eine schöne Geschichte für all diejenigen, die sich zutrauen, genau so etwas dann auch aktiver zu handeln, die sich zutrauen, Trends zu antizipieren oder die einfach sagen, naja, es gibt doch gewisse Marken, von denen ich einfach überzeugt bin, weil ich sie selber nutze. Und dann legt man sich vielleicht mal ein paar Stücke dazu, zum Weltportfolio als einen klitzekleinen Satelliten. Conviction beweist ihr ja schon alleine dadurch, dass ihr das an euren Füßen habt und also diesen Schuhen dann vertraut, dass sie euch tragen, egal ob ihr lauft oder ob ihr nur schick, was in meiner Definitionsfrage ist, aussehen wollt. Noah, mir hat's viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Wir werden das in Zukunft öfter machen und uns gemeinsam unterhalten über Stärken, Schwächen, Gelegenheiten und Bedrohungen bestimmter Marktsegmente. Auch an dich ein herzliches Dankeschön, dass du dabei warst, egal ob im Video oder beim Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann sag's weiter, gib uns ein paar Sterne und eine Bewertung. Wenn du Ideen hast, was wir uns beim nächsten Mal vornehmen sollen, gemeinsam mit Noah oder mit anderen Gästen, wenn du Fragen, Anregungen hast, schreib uns an podcast@scalable.capital oder schau einfach in den sozialen Netzwerken vorbei. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis bald aus Berlin.